Wir sagen wieder Hallo und herzlich willkommen zu Bahnsinn, dem VGF-Podcast. Mein Name ist Carola Brack und gemeinsam blicken wir hier hinter die Kulissen der VGF. Wir wollen euch und Ihnen zeigen, wie die Menschen, die Frankfurt mobil halten, ganz persönlich so ticken. Heute begrüße ich meine Kollegin Henriette Runge. Hallo Henriette.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Henriette ist 2024 zu uns gestoßen und für die Mitarbeitenden- und Führungskräfteberatung zuständig. Schon vorher hat sie psychosoziale Beratung für verschiedene Unternehmen angeboten, unter anderem für die VGF. Warum sie sich entschieden hat, jetzt nur noch für uns da zu sein, wie sie Kolleginnen aus allen Bereichen unterstützt und um welche Themen es dabei geht, das besprechen wir heute mal hier. Henriette, ich habe gerade angekündigt, dass wir drüber sprechen, worüber du mit Kolleginnen dich austauschst, sofern sie das möchten. Das tun wir natürlich so, dass sich hier unter gar keinen Umständen irgendjemand wiederfindet, denn Schweigepflicht ist das A und O in deinem Beruf. Möchtest du nochmal erläutern, warum das so wichtig ist bei dem, was
ja,
du tust?
Ja, gerne. Das ist mir nämlich besonders wichtig, dass die Vertraulichkeit an oberster Stelle steht, weil sonst würde ja gar keiner mehr zu mir kommen, ne, wenn hier irgendwelche Geheimnisse dann auch die Runde machen würden oder so. Deswegen ist mir das am allerwichtigsten, dass die Leute wirklich in einem Raum von vier Wänden, dass wir da besprechen können und eben dann auch nichts nach draußen dringt.
Okay. Und hast du das schon erlebt, dass Kolleginnen zu dir gekommen sind mit so einer Befürchtung, dass sie gesagt haben, das ist mein Arbeitsraum und im Grunde bist du eine Kollegin, ich bin mir nicht so sicher, ob ich hier alles erzählen kann?
Na klar, ja. Also viele fragen auch vorher nochmal nach, ist das wirklich so, dass nichts diesen Raum verlässt? Und was für dieses Konstrukt, glaube ich, auch sehr cool ist, dass ich eben für die Stadtwerke arbeite und nicht für die VGF. Das heißt, ich bin keine direkte Kollegin, sondern irgendwie extern und intern gleichzeitig. Und auch das fördert, glaube ich, das Vertrauen.
Ja, ja, ja. Du hast schon gerade davon gesprochen, dass es dann in den vier Wänden bleibt. Du hast einen schönen Raum. Da haben wir zwei auch das Vorgespräch gemacht. Und ich muss auch sagen, ich saß da mit meinem Laptop da in deinem Sessel und ich habe so richtig gemerkt, also ist auch sehr angenehm, sich mit dir und zu unterhalten. Ich bin da so ganz so angekommen und so. Es war sogar das erste Mal, dass ich im Vorgespräch Fragen vergessen habe, dir zu stellen und mich danach nochmal anrufen musste, weil ich so entspannt war. Wie ist denn deine Erfahrung? Was macht das Setting so aus? Also dieses Drumherum?
Also ich glaube, es ist total wichtig, dass man eben einen gemütlichen Ort hat. Das Zimmer ist so ein bisschen eingerichtet wie ein Wohnzimmer. Und viele kommen auch rein. Manche fragen, huch, soll ich die Schuhe jetzt ausziehen? Ihr müsst natürlich nicht die Schuhe ausziehen. Aber dass man einfach einen Raum hat, der nicht so nach Büro aussieht, wo auch andere Gespräche dann möglich sind als die, die ich so mit meinen Kollegen führen würde. Sondern die sind ja viel tiefer und manchmal auch problembehafteter oder oft problembehafteter als das, was ich so im Büro besprechen würde. Deswegen ist die Atmosphäre natürlich mega wichtig.
Ja. Und ohne jetzt da auf irgendwie Einzelfälle oder so einzugehen, aber was sind denn so Themenkomplexe, mit denen die Kolleginnen zu dir kommen?
Also sau unterschiedlich. Natürlich kommen viele Leute, weil die irgendwie Probleme auf der Arbeit haben, weil es Konflikte gibt, halt so ganz normale Sachen, ne? Gibt Konflikte mit dem Chef oder mit der Kollegin oder mir ist die Arbeit zu viel oder die ist schlecht strukturiert für mich oder. Und der andere große Themenkomplex sind eben aber auch private Themen. Also ich bin von einer Trennung überrascht worden, zum Beispiel. Mein Partner hat sich von mir getrennt oder meine Partnerin. Damit habe ich gar nicht gerechnet und es hat mir total den Boden unter den Füßen weggezogen. Es gibt Leute, die kommen, weil sie Fragen haben zum Thema Erziehung. Es gibt Leute, die kommen zum Thema Sucht. Es gibt Leute, die kommen, weil die schwere Unfälle hatten und die nicht gut verarbeiten können. Also die Themen sind wirklich so bunt wie das Leben selbst und das ist halt auch das Schöne an meinem Job. Es ist nie langweilig, weil ich immer mit unterschiedlichen Leuten zu tun habe und eben auch immer ja, interessante Themen mit den Leuten besprechen kann.
Und wie kommen die Leute meistens zu dir? Ich weiß jetzt, dass es dein Angebot gibt. Ich glaube nicht, dass es alle wissen. Wie erfahren die meisten davon?
Auch das ist unterschiedlich. Also manche sehen einfach das Plakat, was aushängt. Und melden sich, ganz viele bekommen es von ihren Führungskräften mitgeteilt, weil die dann zum Beispiel irgendein Gespräch haben und da wird dann klar, Da hat es zum Beispiel gerade eine Trennung gegeben oder es gibt irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen, die mental oder psychisch sind. Und dann kommen die Leute eben über die Führungskräfte. Der Betriebsrat gibt meinen Kontakt weiter oder auch das betriebliche Eingliederungsmanagement. Der Betriebsarzt gibt häufig meinen Kontakt weiter. Und so ist es eher so eine Netzwerksache. Und genau, aber manche kommen auch einfach, weil sie es im Intranet sehen und weil ich mal wieder in der Infahrt war oder so.
Okay. Und die kommen zu dir, heißt, die schreiben dir eine Mail, rufen dich an und dann machst du einen Termin aus.
Genau, entweder E-Mail, Teams, SMS, geht eigentlich alles.
Okay, ja.
Wie auch immer.
Ja. Und wie ist es in der Regel so, kommen die dann einmal und ihr besprecht es zur Gänze oder kommen die 5, 6, 7 Mal oder ist es ganz unterschiedlich?
Ganz, ganz unterschiedlich, auch da wieder. Manche sagen nach einem Gespräch, das hat mir super geholfen, ich gucke jetzt erstmal alleine weiter. Üblich oder der Durchschnitt, würde ich mal sagen, sind so 5 Gespräche, würde ich schätzen. Manche kommen 21, 22, 23 Mal. Also das ist eben auch das Besondere an diesem Angebot in der VGF, dass praktisch keine Grenzen gesetzt sind. Und wir können das ganz individuell abstimmen. Was brauchen die Leute? Und wann fühlt sich so an, dass irgendwie das Problem bewältigbar geworden ist?
Mhm. Und du bist jetzt keine Therapeutin, aber man muss sagen, in Zeiten, in denen es ja unheimlich schwierig ist, ich glaube zuletzt mindestens seit Corona, einen Therapieplatz zu finden, ist es ja ein ganz, ganz wichtiges und ich muss sagen, echt tolles Angebot hier bei der VGF. Wie konkret unterstützt du denn die Kolleginnen, wenn die bei dir sind? Sprecht ihr nur, redet ihr, was können sie denn machen oder wie können sie einen Therapieplatz finden oder wie sieht dein Angebot aus?
Ja. Es gibt Leute, die kommen ganz konkret und sagen, ich glaube, ich habe eine schwere Depression oder ich habe zum Beispiel auch schon was diagnostiziert bekommen von meinem Arzt oder eine Verdachtsdiagnose und jetzt bin ich auf der Suche nach einem Therapieplatz und ich finde nichts. Und dann überbrücken wir die Zeit, bis die Leute jemanden, eine Therapeutin oder einen Therapeuten gefunden haben. Oder andere sind so tief vielleicht auch in der Depression drinne, dass die das gar nicht schaffen, Therapeutinnen und Therapeuten anzurufen. Weil nur darüber kriegt man in Deutschland einen Therapieplatz. Du musst 30 Leute anrufen und hoffen, dass irgendjemand Zeit hat, den du dann auch noch sympathisch findest. Weil das ist ja das A und O, dass man irgendwie gut auskommt mit der Person gegenüber. Und dann kommen die teilweise auch einfach zum Telefonieren zu mir, weil das leichter ist, als das alleine zu machen. Andere Leute haben eher so Fragen, zum Beispiel zu ihrer Rolle hier in der VGF, so im beruflichen Kontext. Dann kann man gucken, also man kann mit Aufstellungen arbeiten, man kann mit Zeitlinien arbeiten. Je nachdem, worauf die Leute auch so Lust haben und worauf die gut ansprechen, kann man einen riesen Methodenkoffer auspacken oder kann ich den auspacken und dann auch ganz kreativ mit den Leuten arbeiten. Viel geht natürlich über Gespräch. Und je nachdem, also wenn es eben auch nicht darum geht, eine Therapie zu finden, dann geht es darum, in der Beratung selbst klären wir immer zuerst das Anliegen, also worum soll es heute gehen, was wäre gut, mit dem du heute rausgehst. Und dann versuchen wir eben so kleine Teile vom großen Problem gut aufzuklären und zu thematisieren, dass die Leute auf jeden Fall das Gefühl haben, das war jetzt keine verschwendete Stunde, die ich hier investiert habe.
Ja. Und du sagst, dass Leute auch mit Themen aus dem Arbeitsalltag kommen. Hast du denn dann oder arbeitest du auch mit anderen Abteilungen dann zusammen, um Probleme zu lösen oder beziehungsweise geht es überhaupt, weil du ja wiederum an die Schweigepflicht gebunden bist? Wie
ja, das ist immer
das so?
Ist immer so ein bisschen schwierig. Also gerade wenn ich zum Beispiel im betrieblichen Eingliederungsmanagement eine Rolle spiele, dann bin ich ja auch nochmal in einem anderen Kontext. Dann gehe ich vielleicht mit auch in die Fallgespräche und so weiter. Dann ist es was anderes, aber sonst ist es sehr schwierig, natürlich auf Abteilungen oder irgendwie zuzugehen. Es sei denn, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin wünscht sich das ganz explizit, dass wir zum Beispiel in einem Konflikt auch mal ein Gespräch führen mit einem Vorgesetzten und dann eben oder mit einer Kollegin und das dann zu dritt klären.
Okay,
aber sonst bleibt eigentlich alles bei mir.
Ja. Und sag mal, wie gut wird dein Angebot angenommen? Wie voll ist dein Terminkalender?
Voll, schönerweise. Genau, ich habe ja, du hast gesagt, ich habe vor anderthalb Jahren habe ich hier gestartet und genau, die Stelle gab es schon vorher und dann hatte sich aber ganz, ganz viel so im System verändert einfach, so dass ich ganz tolle Startbedingungen hatte und die Struktur hatte sich nochmal verändert und so und dann, naja, hatte ich so ein bisschen Sorge, wie das wohl werden wird und ob ich überhaupt was zu tun habe und ja, schönerweise habe ich viel zu tun und es werden auch immer mehr,
ja.
Sodass wir sogar noch eine Kollegin bekommen.
Ah, top.
Dann auch,
ja.
Genau, demnächst.
Sehr gut. Henriette, du bist Erziehungswissenschaftlerin oder hast Erziehungswissenschaften studiert. Du bist systemische Beraterin und systemische Supervisorin, richtig?
Genau.
Okay. Das heißt, für dich war ja auch während deiner Ausbildung und Studium schon immer klar, du willst mit Menschen arbeiten und tust das hier auch. War das für dich schon immer klar, dass es in diese Richtung gehen soll?
Ja. Ja, also ich habe letztens lustigerweise meine alte Abi-Zeitung wiedergefunden und habe da schon gesagt, offensichtlich, dass ich in diesen Bereich gehen möchte. Und ja, dann habe ich auch das Studium so ausgerichtet und so, dass das auf jeden Fall klappt. Und dass ich jetzt intern Sozialberatung mache, das ist natürlich, psychosoziale Beratung mache, das ist natürlich der ultimative Jackpot so. Und dann auch noch für so ein cooles Unternehmen, das hätte ich mir als Abiturientin wahrscheinlich nicht träumen lassen, aber ich wollte das schon immer machen.
Okay. Und du sagst gerade für so ein cooles Unternehmen, du hast ja vorher für verschiedene Unternehmen gearbeitet und hast dich dann aber entschieden, exklusiv zu uns zu kommen. Warum die VGF?
Ich habe das KIT-Team betreut. Da war ja auch schon mal jemand im Podcast.
Stefan hatten wir hier zum Kriseninterventionsteam.
Genau. Und der Stefan und ich unter anderem, wir haben uns kennengelernt bei einer Schulung für die Krisenintervention. Und ich fand einfach die Leute total sympathisch, irgendwie so unprätentiös, hemdsärmelig, cool. Also ja, das hat mich... Fand ich total schön, die Atmosphäre hier, und habe überlegt, falls hier irgendwann mal eine Stelle wäre, dann würde ich mich da mega gerne drauf bewerben.
Ja,
und dann kam es so.
Das ist wirklich Jackpot.
Ja.
Und hast du dich auch so in das Thema ÖPNV eingefunden? Fährst du selbst auch mit den Öffentlichen?
Klar. Also ich fahre jetzt auch ganz anders Bahn als vorher. Und genau, vergleiche auch, letztens war ich in Köln und hab die KVB dann mit der VGF verglichen, muss sagen, die Sitze sind viel bequemer bei der VGF als bei der KVB, genau, also ja, voll, meine Hauslinie ist die U7 und das ist eben auch cool, weil ich an der Endhaltestelle einsteige und dann sehe ich die Fahrerinnen und Fahrer und manche kenne ich jetzt natürlich auch schon und dann begrüßt man sich morgens und so und ja.
Das ist schön. Ja, man hat Kolleginnen immer in der ganzen Stadt.
Ja, genau.
Bei der VGF arbeiten heißt für dich auch, du arbeitest mit Kolleginnen, die schwere Unfälle, manchmal sogar mit Todesfolge erlebt haben. Wie konkret kannst du Kolleginnen unterstützen, die sowas erlebt haben?
Genau, also die Kolleginnen, von denen du gerade gesprochen hast, die kommen häufig über den Betriebsarzt und die haben ja ein schweres Trauma erlebt. Manche können momentan gar nicht arbeiten, sind arbeitsunfähig. Und das ist für mich ein schmaler Grat zwischen Traumatherapie, was ich eben nicht mache. Ich gehe nicht hin mit den Leuten zu dem Unfall und bearbeite den Unfall, sondern ich gucke als Beraterin eher, was funktioniert momentan gut? Wo fühlst du dich weiterhin sicher und geborgen? Und bei Trauma ist eben das große Thema, dass die Leute ein Unsicherheitsgefühl haben und ganz viel Sicherheit einfach weg ist. Und darauf gucken wir dann besonders in der Beratung, wie kann das wiederhergestellt werden. Und viel ist eben auch so, Psychoedukation, sagt man. Also das ist eine normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis, dass ich beispielsweise nicht schlafen kann, dass ich Albträume habe, dass ich viel unruhiger bin. Genau, und dann bemerkt man, dass es langsam besser wird, dass die Seele heilt. Und das sind auch schöne Prozesse, weil ich dann auch mit den Leuten teilweise die begleite, wie die wieder zurück auf die Schiene gehen. Und dann werden Gespräche noch mit Vorgesetzten geführt teilweise. Und wie machen wir es denn jetzt, damit die Leute dann eben auch gut wieder in den Fahrdienst zurückkehren können?
Mhm. Ja, das ist ein wichtiges Thema hier bei uns. Du bist auch Teil einer Kampagne bei uns. Wir haben eine Website, die heißt Sicher FFM. Letztes Jahr haben wir auch groß plakatiert. Da kann man dich auch nochmal sehen. Da haben wir nämlich ein Video mit dir gemacht und mit anderen Kolleginnen, zum Beispiel einen Kollegen, der so einen Unfall erlebt hat. Kann ich sehr empfehlen, da auch mal drauf zu schauen und aus verschiedenen Richtungen das Thema sich nochmal anzuhören. Du hast gerade gesagt, du begleitest dann auch Kolleginnen durchaus wieder auf die Schiene. Jetzt mal unabhängig davon, mit welchen Themen die kommen, ob es jetzt um Unfälle geht oder um ganz andere. Wie sehr hast du die Gelegenheit, so die, ich sag mal, Lebensgeschichten dieser Kolleginnen dann noch weiter zu verfolgen, wenn sie eben nicht mehr zu dir kommen?
Also manche treffe ich ja auf dem Flur und ich begrüße immer meine Klientinnen und Klienten höflich und freundlich, aber die entscheiden natürlich, ob sie mich kennen oder nicht. Das heißt auch, ja, wenn ich zu jemandem nur freundlich bin und eben nicht überschwänglich frage, ha, und wie geht's, dann hat es natürlich was mit der Vertraulichkeit zu tun, dass ich das nicht in der Öffentlichkeit machen möchte. Und also manche schreiben dann E-Mails oder kommen nochmal und erklären, wie es weitergegangen ist. Von manchen höre ich es dann über irgendwie andere Kolleginnen und Kollegen. Manche sagen, oh, es hat irgendwie hat's noch nicht gereicht und dann kommen die nochmal. Also ich krieg schon bei manchen was mit und bei anderen eben auch gar nicht. Und das ist auch okay, wenn die dann sagen, der Beratungsprozess ist für mich abgeschlossen und ja, jetzt möchte ich auch da gar nicht mehr drüber reden oder so. Also auch das ist natürlich absolut legitim.
Ja, ja. Und jetzt gibt's ja Menschen, die bestimmt auch Hemmungen haben, sich auf so eine Gesprächssituation einzulassen oder die sagen, ich habe irgendwie ein Thema, es beschäftigt mich, aber für mich jetzt noch nicht so auf dem Level, dass ich das Gefühl habe, ich muss mal mit jemandem sprechen. Hast du einen Tipp, wie man sich auch an so Themen rantasten kann, ohne dass man das Gesprächsangebot annimmt, bei dir zum Beispiel?
Ja, also es gibt eine richtig coole Website, die VGF hat. Das ist Evermut, beziehungsweise jetzt heißt es Haltestelle Gesundheit. Also den Kontakt und so weiter findet man im Intranet. Und da kann man sich noch viel niedrigschwelliger dann eben auch informieren. Die haben ganz tolle Themenangebote über Stress, Ernährung, Bewegung. Also es geht eben auch über diesen psychosozialen Kontext hinaus, sondern es geht wirklich um Gesundheit. Und das Geile an Evermut ist, beziehungsweise der Haltestelle Gesundheit, ich kann es von meinem privaten Smartphone überall aus genau machen. Und letztens, ich habe ja gesagt, ich steige immer in der Endhaltestelle U7 ein und da ist ein Fahrer rausgekommen und hatte sein Handy dabei und hat gerade gesagt, ah, Henriette, ich war gerade noch auf Evermut, ich habe eine Atemübung gemacht. Und dann habe ich gedacht, geil. Also genau, das ist sicherlich noch nicht die Regel, aber dafür empfehle ich das total. Da kann man sich über Ängste informieren, also über jedes Thema.
Ja, ja. Und ich weiß, zumindest zu einem Thema gibt es ja hier im Haus auch eine Gruppe. Das heißt, da kann man sich dann auch mit anderen austauschen. Magst du davon auch nochmal berichten?
Ja, genau. Ein weiteres großes Thema in der Beratung ist das Thema Sucht. Und wir haben in der VGF eine Suchtgruppe. Wir treffen uns einmal in der Woche. Und gerade das Thema Sucht liegt mir sehr am Herzen, weil es weiterhin total stigmatisiert ist und irgendwie ein Tabuthema. Depressionen sind so irgendwie in die Mitte der Gesellschaft gerückt, aber Sucht weiterhin noch nicht. Und rein statistisch müsste jeder Zehnte eine Suchterkrankung auch bei der VGF haben. Und wir versuchen mit viel Lobbyarbeit zusammen mit meinem Kollegen, dem Markus Rauchfuß, der hier Suchthelfer ist, das Thema publik zu machen und alle zu ermutigen, entweder die ein Problem selbst haben, zu uns zu kommen in die Beratung oder eben in die Suchtgruppe. Oder auch sich zu informieren, wenn ich einen Kollegen habe, wo ich das Gefühl habe, der riecht irgendwie jeden Morgen so oder der hat sich so stark verändert, der hat so abgenommen oder was auch immer, dass die Leute einfach kommen, weil es ist eine Erkrankung, man kann das behandeln lassen und darauf liegt auch unser Fokus, dass man eben nicht aufgrund von einer Erkrankung die Sorge haben muss, gekündigt zu werden oder so irgendwie, ne? Sondern ganz im Gegenteil, der Arbeitsplatz ist das Allerwichtigste und der soll erhalten bleiben und die Leute können sich beraten lassen darüber, wie sie in eine Behandlung kommen.
Okay. Und man merkt bei allem, was du erzählst, dass du mit ja sehr, sehr intensiven Themen dich befasst und zu tun hast. Wie schaffst du das, dass du diese Themen nicht alle mit nach Hause nimmst und kannst du dich mit irgendjemandem dazu auch austauschen?
Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich nehme nie irgendwas mit nach Hause. Ich glaube, das ist auch so, diese zwei Seiten. Auf der einen Seite kann ich, also fühle ich unheimlich viel mit in den Beratungen und natürlich nehme ich das dann auch mit. Und auf der anderen Seite könnte ich den Job nicht machen, wenn ich nicht auch einen Mechanismus hätte, um zu sagen, das ist das Problem oder das Thema von meinen Klientinnen und Klienten. Und wenn ich dann nach Hause radle oder mit der Bahn nach Hause fahre, dann lasse ich das auch bei denen. Also ich glaube, das ist eine Kompetenz, die man eben beide haben muss. Und ich habe einen Kollegen bei der Mainova, der macht den gleichen Job wie ich, Jürgen Dittmar, und der, mit dem tausche ich mich anonym, also vertraulich aus. Da werden natürlich auch keine Namen genannt und so weiter. Das heißt, den nutze ich auch. Und dann habe ich außerhalb eben auch noch so ein, zwei Intervisionsgruppen, nennt man das, wo man Fälle besprechen kann. Das machen Therapeutinnen und Therapeuten zum Beispiel auch, dass die dann Fälle mit anderen Profis besprechen und sich nochmal absichern oder auch Ideen holen, wie geht's da jetzt weiter. Genau, von daher habe ich das Gefühl, ich bin da gut aufgestellt. Und Mitfühlen gehört eben auch mit dazu.
Ja. Henriette, wir kommen jetzt mal, wir sind ja gerade schon ein bisschen auf dem Weg dahin, zu der Frage, wie schaltest du denn ab? Wie kommst du denn da raus aus den intensiven Gesprächen, die du führst? Und das machen wir jetzt erstmal mit unserer Schnellfragerunde. Mhm. Das heißt, du bekommst von mir zwei Begriffe und dann sagst du mir, oh, das eine oder das andere passt mehr zu mir, okay? Mhm. Gut, dann geht's los. Kaffee und Kuchen oder Cola und Chips?
Kaffee und Kuchen.
Film oder Buch?
Film.
Berge oder Meer?
Berge.
Am Wochenende lieber drinnen oder draußen?
Draußen.
Okay. Wir sind beim Vorgespräch schon drauf gekommen, dass wir beide einen Garten haben. Mhm. Ich habe den Eindruck dabei gewonnen, dass du ein bisschen weiter fortgeschritten bist mit deiner Gartengestaltung als ich. Hast du einen heißen Tipp für mich, was ich unbedingt jetzt zu dieser Jahreszeit noch tun sollte?
Also ich gieße meinen Garten zwischendurch, wenn es so ganz trocken ist. Ich habe nämlich letztes Jahr ein neues Staudenbeet angelegt und es macht mir mega viel Spaß, dann auch zu gucken, jetzt wo es so alles so anfängt zu blühen und so weiter. Und die Stauden sehen natürlich dieses Jahr schon ganz anders aus als letztes Jahr. Und trotzdem, das darf man ja gar nicht sagen, mit der Wasserverschwendung und so weiter, aber ich gieße meine neuen Stauden gerne und genieße einfach den Blick in den Garten auf die schönen Blumen. Und ich habe auch vom letzten Jahr habe ich so ein paar Sämlinge dann, also ein bisschen aus meiner Ackelei habe ich die Samen rausgenommen und die ist jetzt auch schon so richtig groß geworden. Die werde ich jetzt vielleicht am Samstag mal auspflanzen dann, um das dann auch gleich zu ernten, was ich irgendwie da letztes Jahr vermehrt habe.
Das klingt nach einem sehr guten Ausgleich, einem sehr guten Hobby. Ja. Magst du mal erzählen, was du sonst noch so machst, wenn du nicht hier für uns da bist?
Ja, also ich habe so einen kleinen Campervan. Da fahren wir am Wochenende häufig dann auch einfach mal für eine Nacht oder für zwei Nächte mal irgendwo hin. Das muss überhaupt nicht weit sein. Manchmal fahren wir auch einfach nur an den Main auf irgendeinen Campingplatz. Aber es ist eine schöne Möglichkeit, mal rauszukommen. Oder wir gehen viel wandern, Fahrrad fahren. Also ich lege viel Wert darauf, dass ich am Wochenende dann auch rauskomme und nochmal was anderes mache, als drinnen zu sitzen. Ja.
Gibt es schon Pläne für den nächsten Trip?
Ja, was richtig Großes. Ich fliege auf die Lofoten.
Oh.
Ja. Da ist allerdings, das habe ich so ein bisschen unterschätzt, da ist das Wetter gar nicht ganz so warm momentan. Also als ich das letzte Mal geguckt habe, waren es 4 Grad und es blühte noch gar nichts. Und ja, mal gucken. Aber es wird sicherlich wunderschön. Das ist halt arktisch. Ne? Ja, das ist ja direkt, also so weit oben, viel nördlicher kann man gar nicht kommen in Norwegen.
Ja. Dann drücke ich die Daumen, dass das Thermometer noch ein bisschen nach oben
geht. Danke.
Henriette, das war's schon wieder. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Das
war vielen Dank.
Sehr interessant und ich glaube, ich kann dir im Namen aller danken, dass du hier bist, dass du diesen Job machst und dass du ihn so gut und engagiert machst.
Ja, danke dir für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht.
Das freut mich.
Tschüss.